Eine Sache vorweg, ich habe euch vorhin einfach so geduzt, habe mir das herausgenommen. Ich hoffe, das ist für euch okay. Ich habe den Daniel vorher gefragt, wie das bei euch üblich ist, und er sagte, das ginge eigentlich. Und so hoffe ich, dass ich jetzt niemanden zu nahe trete und euch einfach mal mit du anrede. Also ich bin der Andreas, ihr könnt mich nachher auch gerne duzen. Es soll heute Morgen um die Seligpreisungen gehen, besser gesagt um eine der Seligpreisungen, die ich herausgreifen möchte und mit euch näher betrachten will, nämlich Matthäus 5, Vers 7. Da sagt Jesus: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Überlegt mal kurz, wie geht's euch mit dieser Aussage? Was denkt ihr darüber spontan, wenn ihr das hört? Also meine erste Reaktion war eigentlich oder ist, wenn ich sowas höre, das klingt irgendwie nach Überforderung, auch etwas nach Selbstaufgabe. Es gibt ja so viel notleidende Menschen auf dieser Welt, die dringend die Barmherzigkeit anderer bräuchten. Also das übersteigt doch bei weitem meine Kräfte. Also werde ich mit solch einer barmherzigen Haltung, denn ich irgendwo auch ausgenutzt und ausgesaugt. Die meisten Burnouts gibt's doch bei Leuten, die ein Helfersyndrom haben. Und vor allen Dingen, will Jesus damit etwa sagen, dass meine eigene Barmherzigkeit die Voraussetzung dafür ist, dass Gott gnädig mit mir umgeht? Wenn das so wäre, woher weiß ich dann, dass ich auch genügend getan habe, dass das Maß irgendwie ausreicht, dass Gott mir dann auch gnädig gesinnt ist? Ist diese Seligpreisung nicht so etwas wie ein Rückfall in die Werkgerechtigkeit? Und auch die Frage, die ich mir stelle, ist, was ist mit den Christen, die jetzt nicht unbedingt zu den sozialen Typen gehören, die vielleicht eher sach- als beziehungsorientiert sind, die vielleicht lieber stundenlang irgendwelche trockenen theologischen Bücher lesen, als dass sie sich auf ein seelsorgerliches Gespräch einlassen, denen es passieren kann, dass sie einen Kranken fragen, kann ich dich besuchen kommen, und sie erhalten zur Antwort, okay, wenn es dir hilft, dann kannst du gerne kommen. Ja. Ist diese Seligpreisung nicht ziemlich einseitig? Warum sagt Jesus nicht etwa, selig sind die Wissensdurstigen, denn sie werden mehr Erkenntnis erlangen oder wie auch immer? Ist Barmherzigkeit denn nicht eine Gabe, die man hat oder eben nicht hat? Und ist es dann von Jesus nicht unfair, wenn er etwas von mir verlangt, wozu ich mich gar nicht berufen fühle? Es gibt doch genügend christliche Einrichtungen, die sich speziell um notleidende Menschen kümmern, und meine bisherigen Bemühungen, jetzt hilfsbedürftigen Menschen Barmherzigkeit zu erweisen, die sind ziemlich kläglich gescheitert, weil ich einfach nicht so der mitleidende soziale Typ bin. Dagegen fühlt sich der Beziehungsmensch durch diese Seligpreisung absolut bestätigt. Also das klingt wie Musik in seinen Ohren, denn hier spricht Jesus genau das an, was ihm auf dem Herzen liegt. Wozu bitteschön das ständige Studieren in der Bibel, wenn es so viel Not um uns herum gibt? Zu viel Wissen bläht bekanntlich nur auf. Das sind doch alles nur Trockenübungen. Jeder Christ muss auch bereit sein, auf die Straße zu gehen und sich um Obdachlose, Prostituierte oder um Drogensüchtige zu kümmern. Nun, die Seligpreisungen gelten natürlich für alle Christen, ganz unabhängig, was für Charaktertypen wir sind. Und die Seligpreisungen sind auch nicht wie so eine Reihe von Prüfungsaufgaben, von denen man sich zwei, drei raussuchen kann, die, wo man meint, da weiß ich jetzt am meisten drüber, das passt am besten zu mir, sondern nein, sie gelten als Anspruch, als Einladung von Jesus für uns alle, die wir ihm nachfolgen. Also alle Nachfolger von Jesus sind dazu berufen, barmherzig zu sein, wobei es natürlich auch eine besondere Gabe des Dienens und Gebens gibt, und es macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, wenn eher so die sachorientierten Typen schwerpunktmäßig jetzt im Bereich der praktischen Diakonie tätig sind. Aber es gibt auch genügend Herausforderungen in ihrem Alltag, wo ihre Güte, wo ihre Hilfsbereitschaft gefragt sind. Barmherzigkeit ist ein Wesensmerkmal echten Christseins, weil Jesus uns selber vorgelebt hat, was es bedeutet, barmherzig zu sein. Und ich meine, wenn wir über dieses Thema nachdenken, dass wir im Neuen Testament 5 Stoßrichtungen oder 5 Blickwinkel finden, die uns sagen, was es bedeutet, so eine barmherzige Haltung einzunehmen. Und diese Blickwinkel möchte ich in den nächsten Minuten mit euch mal durchgehen. Ein erster ist das Hinsehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch manchmal ziemlich gedankenverloren seid. Mir passiert das öfters beim Einkaufen. Also ich bin zwar äußerlich gesehen am Einkaufen, rein physisch betrachtet, aber gedanklich bin ich wo ganz anders und ich bereite schon die nächste Vorlesung vor oder plane so den Rest der Woche durch. Und dann kann es mir durchaus passieren, dass ich mit einem vollen Einkaufswagen an der Kasse stehe und es überhaupt nicht mitbekomme, dass jemand hinter mir steht mit nur 2, 3 Artikel in der Hand. Und ich gar nicht auf die Idee komme, den anzubieten, doch vorzugehen, weil ich einfach so gedankenverloren bin und das überhaupt nicht richtig registriere. Also manchmal sind wir ja so mit uns selbst beschäftigt, dass wir wirklich die Bedürfnisse unserer Mitmenschen gar nicht wahrnehmen. Ich denke, Barmherzigkeit fängt mit dem Hinsehen an. Und das bedeutet, dass wir mit wachen Sinnen durchs Leben gehen. Und dass wir Gott darum bitten, dass er uns wirklich ein Auge schenkt für die Bedürfnisse unserer Mitmenschen. Nun, das ist ja auch viel leichter gesagt als getan. Denn Tag für Tag werden wir ja in den Nachrichten mit einer riesigen Flut an Bildern von notleidenden Menschen konfrontiert. Und das können wir ja gar nicht alles aufnehmen, geschweige denn verarbeiten. Also wenn wir das wirklich alles an uns heranlassen würden, dann wären wir irgendwann reif für die Psychiatrie. Und deshalb filtert unser Gehirn quasi die wichtigen von den weniger wichtigen Eindrücken aus, sodass wir mit Reizen nicht überfordert werden. Als unsere Kinder noch klein waren und wir mit ihnen auf der Autobahn unterwegs waren, dann gab es stets so einen Reiz, der sofort ihre Aufmerksamkeit erregte, nämlich das McDonald's-Zeichen. Ja, und also ganz plötzlich verspürten die schrecklichen Hunger und bettelten, dass wir bei der nächsten Ausfahrt rausfahren und dass wir bei McDonald's essen gehen. Und wie gut wäre es, wenn die Not unseres Nächsten für uns zu so einem Zeichen würde, das uns dazu veranlasst, anzuhalten und auszusteigen und anzupacken. Jesus selbst hat dieses Hinsehen ja vorgelebt. Immer wieder lesen wir in den Evangelien, dass Jesus eben nicht an notleidenden Menschen einfach vorüberging. Und obwohl Jesus ein gefragter und vielbeschäftigter Mann war, hat er sich um die Anliegen des Einzelnen gekümmert. Also wenn jemand Hilfe brauchte, dann hat er andere warten lassen. Auch wenn die das vielleicht gar nicht verstehen konnten, dass Jesus sich jetzt so um eine einzelne Person kümmert. Ich würde mal sagen, unsere natürliche Reaktion ist nicht das Hinsehen, sondern eher das Wegsehen. Denn wir wollen nirgendwo mit hineingezogen werden. Also wir bleiben doch eigentlich lieber auf Distanz, nämlich dann kann nichts schiefgehen. Da bekommen wir vielleicht mit, wie jemand offensichtlich dabei ist, eine falsche Entscheidung zu treffen. Aber wir sehen einfach weg, weil wir uns nicht einmischen wollen. Derjenige muss schließlich selber wissen, was er tut. Oder da gehen wir einer Nachbarin, die wir in der letzten Zeit vielleicht öfters mit rot geweinten Augen gesehen haben, lieber aus dem Weg. Wir sehen nicht hin, weil wir nicht wissen, was wir in dieser Situation sagen sollen. Oder da kommt jemand vielleicht schon seit vielen Monaten nicht mehr in die Gemeinde. Und wir sehen lieber weg, weil wir Angst haben vor einem offenen Gespräch und nicht wissen, was dabei am Ende herauskommt. Oder da signalisiert jemand aus unserem Hauskreis Hilfsbedürftigkeit. Aber wir sehen weg, weil derjenige uns einfach nicht sympathisch ist. Barmherzigkeit fängt mit dem Hinsehen an. Lasst uns darum beten und bitten, dass Gott uns wirklich offene Augen schenkt, dass wir andere Menschen durch die Brille von Jesus wahrnehmen können und dass unser Herz entzündet wird davon. Wie äußert sich Barmherzigkeit? Ich denke, ein zweiter Blickwinkel ist das Mitleiden. Nun, ich weiß nicht, was ihr über diesen Punkt denkt. Mitleid ist ja jetzt nicht unbedingt ein Begriff, der nur positiv besetzt ist. Also wir wollen ja in der Regel nicht wegen unserer Not bemitleidet werden, sondern vielmehr wegen unserer Stärken bewundert werden. Niemand möchte bemitleidenswert sein. Also wer sich selber bemitleidet, der hat ja schon aufgegeben. Und Mitleid, könnte man sagen, das hat noch nie jemandem geholfen. Wer bemitleidet wird, der lässt sich doch nur noch mehr fallen und versinkt irgendwie in seiner Klage und Resignation. Schon Friedrich Nietzsche hat gesagt, man verliert Kraft, wenn man mitleidet. Das Mitleiden widerspricht dem Gesetz der Selektion, in dem nur der Stärkere überlebt. Und wohin dieses erbarmungslose Denken geführt hat, sieht man in den dunklen Kapiteln unserer deutschen Geschichte. Nun, es gibt natürlich eine falsche Form von Mitleid, die nicht aufrichtet und die eher zur Passivität führt. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass notleidende Menschen eher mal einen kräftigen Anstoß brauchen, dass sie sich in Bewegung setzen und etwas gegen ihre Probleme unternehmen, als dass man ständig ihren Bauch bepinselt. Also wenn sich Menschen ohnehin schon selbst bemitleiden und dann kommt noch eine große Portion von Mitleid von außen dazu, dann kann das ihr ganzes Elend tatsächlich noch verschlimmern. Es mag Situationen geben, wo eine Prise Humor oder auch Ablenken tatsächlich besser sind als alles Mitleid, das wir äußern, aber auf Mitleid können wir trotzdem auf keine Fälle verzichten. Ohne Mitleid wird unsere Welt, auch unsere christliche Gemeinschaft, kalt und unbarmherzig. Immer wieder wird uns in den Evangelien berichtet, wie Jesus die Not seiner Mitmenschen sah und es ihn jammerte. Und hier wird im Griechischen ein Begriff verwendet, der ein ganz, ganz starker Ausdruck von Mitleid ist. Also das bedeutet so viel, wie dass sich die Eingeweide von Jesus in seinem Inneren herumtreten. Also, dass die Not seines Nächsten ihm buchstäblich an die Nieren gegangen ist. Und wir lesen im Römerbrief, dass Paulus die Gläubigen dazu auffordert, sich mit den Fröhlichen zu freuen und mit den Weinenden zu weinen. Geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid. Natürlich können wir nicht überall mitleiden, genauso wenig wie wir überall hinsehen können. Unser Mitleid ist dort gefragt, wo wir mit der Not unseres Nächsten konfrontiert werden. Und auf diese Not können wir uns dann auch konzentrieren, ohne dass wir uns in der Vielzahl der Probleme anderer Menschen verzetteln. Natürlich brauchen wir im Umgang mit hilfsbedürftigen Leuten auch die nötige Distanz. Also wir können nicht jede Not so stark an uns heranlassen, sonst liegen wir irgendwann selber am Boden. Ich meine jedoch, häufig ist unser Problem nicht, dass wir zu mitfühlend sind, sondern ich glaube eher zu abgestumpft, zu ignorant. Mit den Weinenden zu weinen bedeutet, dass man an ihrer Seite bleibt, auch wenn man manchmal überhaupt keine Ahnung hat, was man jetzt in dieser Situation sagen soll. Mitleid äußert sich in erster Linie im Zuhören. Nachdem die Freunde Hiobs von seiner großen Tragödie gehört haben, haben sie erstmal 7 Tage an seiner Seite verbracht und einfach nur geschwiegen. Das war das Beste, was sie getan haben. Die anschließenden Ratschläge und Erklärungsversuche hätten sich besser sparen sollen. Also Mitleid bedeutet, dass man sich dem Leid des Nächsten stellt, dass man es mit ihm aushält, ohne es irgendwie schönreden oder gleich beseitigen zu wollen. Also wer mitleidet, ist bereit, den Leidensweg seines Nächsten mitzugehen, auch wenn noch überhaupt keine Lösung in Sicht ist. Und auf diesem Weg gelingt es dann hoffentlich, den Blick wieder auf Gott zu richten, dem unser Leid nicht unbekannt ist, der in Jesus ja selber alle denkbare Not erlebt hat, mit der auch wir konfrontiert werden. Wie äußert sich Barmherzigkeit? Ein dritter Punkt, der ganz eng mit dem zweiten zusammenhängt, verstehen. Also so wie eine falsche Form von Mitleid mehr Schaden als Nutzen bewirken kann, so natürlich auch eine falsche Form von Verständnis aufbringen. Also wenn man für alles Verständnis hat, kann man natürlich auch alles entschuldigen und dann muss sich nie etwas ändern. Also Verständnis darf nicht dahin führen, dass der Betroffene seine Verantwortung nicht mehr sieht. Verständnis, das eine Opfermentalität fördert, ist unangebracht. Grundsätzlich fällt es uns ja unheimlich schwer, uns in andere Menschen hineinzuversetzen und ihre Gedanken oder ihr Verhalten zu verstehen. Also wenn alle Menschen so ticken würden wie wir selbst, denken wir, dann wäre die Welt doch viel, viel unkomplizierter. Ist doch klar, wie man seine Zeit einteilt. Ist doch klar, wie man lernt. Ist doch klar, wie man Ordnung hält. Wie man sich auf eine Aufgabe vorbereitet. Wie man das Leben mit all seinen Herausforderungen meistert. Also wenn ich das kann, dann müssen das andere doch auch können. Was soll denn daran so schwierig sein? Also wenn ich das begreife, dann müssen andere das doch auch begreifen. Wenn ich an 3 Abenden in der Woche in der Gemeinde mitarbeite, müssen das die anderen auch tun. Das ist doch nur alles eine Frage der richtigen Prioritäten. Und weil es uns so schwer fällt, das Verhalten unserer Mitmenschen zu verstehen, sind wir manchmal auch ziemlich unbarmherzig mit unseren Erwartungen an andere. Und dann setzen wir andere unter Druck und verlangen Dinge von ihnen, mit denen sie einfach überfordert sind. Verständnis zu haben, bedeutet angemessene Erwartungen an andere zu stellen. Das heißt nicht, keine Erwartungen zu haben. Es gibt berechtigte Erwartungen, die wir und andere erfüllen sollen. Und es gibt einen gesunden Druck von außen, der uns antreibt, der uns hilft, uns anzustrengen. Und wenn wir jetzt gar keinen Druck aushalten könnten, dann hätten wir in der Tat ein Problem. Unbarmherzigkeit äußert sich aber durch überzogene Erwartungen. Es gibt ja viele Kinder, die ihre Eltern nur dann zufriedenstellen, wenn sie eine 1 mit nach Hause bringen. Oder eine 6 ist es bei euch in der Schweiz. Also ihr wisst, was ich meine. Ja, also wenn sie zu den Besten gehören und ihr könnt euch vorstellen, wie schlimm das für ein Kind ist, wenn es nie den Eindruck hat, bei seinen Eltern zu genügen. Es gibt leitende Mitarbeiter in der Gemeinde, die unter den überhöhten Erwartungen, die auf sie einströmen, buchstäblich zusammengebrochen sind. Wie viele Pastoren, auch begabte Pastoren, sind irgendwann aus dem Dienst ausgestiegen, weil sie diesen Druck nicht mehr aushalten konnten. Und das gilt besonders für Menschen, die nicht stark genug sind, andere zu enttäuschen. Lasst uns hohe Erwartungen an Gott stellen und lasst uns bitteschön barmherzig sein mit den Erwartungen an unsere Glaubensgeschwister. Zu hohe Erwartungen vergiften das Klima in einer Gemeinschaft. Und wenn es Leute in der Gemeinde gibt, die nicht den Eindruck haben, so angenommen zu sein, wie sie sind, mit ihren Schwächen, mit ihren Defiziten, mit ihren Macken, dann ziehen die sich irgendwann zurück oder kommen erst gar nicht mehr. Und überhöhte Erwartungen fördern auch Heuchelei. Dann ist man versucht, sich frommer darzustellen nach außen, als man das eigentlich ist, nur um einem bestimmten Frömmigkeitsanspruch irgendwie zu entsprechen. Und schließlich schaden unrealistische Erwartungen auch denjenigen, der sie an andere stellt. Er hat nämlich das Problem, dass er ständig von anderen enttäuscht wird. Und das kann dahin führen, dass er irgendwann überhaupt nichts mehr mit anderen Christen zu tun haben will, weil die alle so schrecklich unperfekt sind. Lass uns darum ringen, barmherzig mit den Fehlern unserer Glaubensgeschwister umzugehen, weil wir ja selber genügend Macken haben. Lass uns dafür beten, dass Gott uns hilft, unseren Perfektionismus abzulegen. Man kann die Latte ja bei der Erfüllung von Aufgaben so hoch legen, dass sie jeden abschreckt und dass sich niemand mehr dran traut. Und dass man denkt, okay, das können jetzt nur noch die Profis machen und dann bleiben die Laien sozusagen auf der Strecke. Und damit wird so etwas wie ein falsches Amtsdenken und das Priestertum aller Gläubigen gefährdet und geht damit verloren. Es gibt nicht wenige Christen, die auch so hohe Ansprüche an sich selber stellen, dass sie Aufgaben gar nicht mehr übernehmen, zu denen sie an sich eigentlich geeignet wären. Also sie können nie mit sich zufrieden sein, weil sie immer den Eindruck haben, ein bestimmtes Ideal nicht erreicht zu haben. Und wenn sie nicht zu den Besten gehören, dann übernehmen sie bestimmte Dinge erst gar nicht, weil sie so perfektionistisch mit sich selber umgehen. Wer das macht, verliert irgendwann die Freude am Leben und brennt aus. Also Perfektionismus ist Unbarmherzigkeit in Reinkultur. Jesus hat von seinen Nachfolgern niemals Perfektionismus verlangt, sondern Treue und Hingabe. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Wie äußert sich Barmherzigkeit? Ein vierter Blickwinkel, den ich kurz mit euch betrachten möchte, anpacken. Vielleicht hat manch einer von euch schon die ganze Zeit auf diesen Punkt gewartet. Es wird ja in christlichen Kreisen so viel geredet und theoretisiert. Aber wenn es um die Praxis geht, Kleidersammlung und diese Dinge, dann hat man oft keine Zeit. Und ich muss gestehen, dass mir es auch schwerfällt, eine Predigt über das Thema Barmherzigkeit zu halten, weil nur praktizierte Barmherzigkeit eine echte Predigt ist. Also Barmherzigkeit zeigt sich immer im praktischen Handeln, sonst ist sie nicht echt. Also wir reden so oft darüber, was wir eigentlich als Christen tun sollten, aber all diese guten Vorsätze gehen so häufig in der Betriebsamkeit des Alltags unter. Die geraten in Vergessenheit, weil sie mit unseren eigenen Problemen überlagert werden. Und ich meine, eine tiefere Ursache darin könnte auch liegen, dass wir so wenig von der Barmherzigkeit Gottes uns gegenüber ergriffen sind. Und wenn ich nicht wirklich angezündet werde von der Liebe Gottes und nicht immer wieder in Staunen gerate, wie barmherzig Gott mit mir umgeht, dann ist meine praktizierte Barmherzigkeit oft etwas, was ich tue, ja, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen, aber nicht mehr. Lass uns doch darum bitten, dass der Heilige Geist uns neu aufrüttelt, dass er unsere Herzen berührt, dass uns die Not anderer Menschen wirklich auch zu Herzen geht. Jakobus schreibt diesen bekannten Satz, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, tot in sich selbst. Also echter Glaube ruht sich niemals auf der Gnade Gottes aus. Die Barmherzigkeit, die wir von Gott erfahren haben, führt immer auch dahin, dass wir barmherzig mit anderen umgehen, sonst ist die Erfahrung der Barmherzigkeit nicht echt. Anpacken, das kann in manchen Fällen einfach nur bedeuten, dass man mal jemanden anruft, dass man eine Karte gibt, schreibt und weitergibt oder dass man vielleicht auch einfach mal einen Besuch macht. Und dann gibt es natürlich viele Situationen, wo unsere praktische Hilfe gefordert ist. Vielleicht in Form von Einkaufen gehen oder mal die Kinder abnehmen, die Wäsche versorgen oder das heißgeliebte Auto ausleihen für uns Männer, eine schwierige Sache. Einen Computer wieder zum Laufen bringen, jemanden beim Lernen helfen. Also ihr merkt, hier kommen auch die sachorientierten Typen zum Zug, die lieber etwas erklären oder lieber ein technisches Problem lösen, als irgendwo tröstende Worte zu finden. Also die Möglichkeit der praktizierten Barmherzigkeit, die Möglichkeiten sind grenzenlos. Unsere Zeit und unsere Kraft ist jedoch begrenzt. Und wo wir selber nicht helfen mit oder selber nicht schaffen, mit anzupacken, können wir ja andere um Unterstützung bitten. Das ist ja auch ein Grund, warum es Gemeinde gibt, dass wir uns gegenseitig unterstützen und füreinander da sein. Die ersten Gemeinden zur Zeit des Neuen Testamentes, die sind unter anderem deshalb so stark gewachsen, weil man sich da umeinander kümmerte und füreinander sorgte. Und das haben auch außenstehende Menschen mitbekommen. Und das war in der damaligen Zeit wirklich revolutionär. Und ich meine, das ist auch heute noch anziehend, wenn Menschen in unsere Gemeinden kommen und merken, ja, da sind sie willkommen, so wie wir sind. Und da hat man ein offenes Ohr für sie und ist auch bereit, mit anzupacken, wo es nötig ist. Selig sind die Barmherzigen. Was bedeutet das noch? Eine fünfte und letzte Blickrichtung: vergeben. Zur gelebten Barmherzigkeit gehört natürlich auch die Vergebungsbereitschaft dazu. Und jeder von uns kann sich an Situationen erinnern, wo er durch Worte oder Taten seiner Mitmenschen verletzt wurde. Und je näher uns diese Menschen stehen, desto tiefer geht auch die Verletzung. Und viele dieser Verletzungen tragen wir mit uns herum, in der Hoffnung, dass Zeit irgendwann alle Wunden heilt. Leider ist das ein gefährlicher Mythos. Wer eine entzündete Wunde hat, zu dem wird der Arzt auch nicht sagen, keine Sorgen, das heilt von selbst, müssen wir einfach ein bisschen abwarten. Nicht die Zeit heilt, sondern die Behandlung der Wunde heilt und schreitet im Laufe der Zeit dann voran. Ohne Behandlung, ohne die Bitte, dass Gott diese Wunden heilt, bleiben Groll und Verbitterung übrig. Und besonders problematisch wird es dann, wenn man so permanent in den Angriffen anderer Menschen ausgeliefert ist, die uns ganz bewusst Schaden zufügen wollen. Also ich denke zum Beispiel an Mobbing am Arbeitsplatz. Und Vergebung bedeutet nicht, dass man jetzt all diese Dinge einfach über sich ergehen lässt. Und Vergebung funktioniert schon gar nicht auf Knopfdruck, weil natürlich hier unsere Gefühle mit im Spiel sind. Vergebung ist in vielen, vielen Fällen ja ein langer Prozess, der mit der grundsätzlichen Bereitschaft beginnt, an unseren Verletzungen zu arbeiten. Denn Unversöhnlichkeit zerstört ja nicht nur unsere Beziehungen zu Gott, sondern auch unsere eigene Persönlichkeit. Wenn wir anderen Menschen ihre Schuld hinterhertragen, dann sind wir diejenigen, ja, die sich unter dieser Last abmühen. Und wir fügen anderen damit gar keinen Schaden zu, auch wenn wir immer denken, dass das so ist. In Wirklichkeit sind wir selber diejenigen, die Schaden erleiden. Vergebungsbereitschaft kann nur wachsen, wenn wir uns vor Augen führen, wie groß unsere Schuld Gott gegenüber ist und wie riesig seine Gnade und wie wenig selbstverständlich das ist, dass Gott barmherzig mit uns umgeht. Und deshalb ist Unversöhnlichkeit ganz häufig auch mit Selbstgerechtigkeit gekoppelt. Je mehr wir uns aber als begnadigte Sünder verstehen, desto barmherziger können wir auch mit der Unvollkommenheit unserer Mitmenschen umgehen. Und ich denke, wir müssen uns auch immer wieder vor Augen führen, dass wir ja auch andere verletzen. Durch falsche Äußerungen im falschen Moment und vieles bekommen wir davon ja gar nicht mit. Häufig beruhen Verletzungen auf Missverständnissen. Wenn wir öfters den Mut aufbringen würden, mit demjenigen, der uns verletzt hat, mal ins Gespräch zu kommen, würden sich viele dieser Missverständnisse auflösen. Da bin ich davon überzeugt. Natürlich können diese Gespräche auch einen negativen Verlauf haben, aber meine Erfahrung ist, dass die häufig positiver verlaufen, als man das vorher gedacht hat. Und dass sich viele Missverständnisse einfach auflösen und viele Verletzungen gar nicht nötig wären. Wenn wir mal direkt das Gespräch suchen würden und nicht anfangen würden, dann mit einer anderen Person zu reden, Verbündete zu suchen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, und dann wird der Konflikt irgendwann noch viel größer. Es gibt natürlich auch Fälle, wo wir denken, dass eine Aussprache nicht so viel Sinn macht, weil wir die Person ohnehin schon als ziemlich uneinsichtig erlebt haben. Und dann sind wir herausgefordert, unsere Verletzungen vor Gott zu bringen, um Heilung zu beten, vielleicht auch mal von einem Seelsorger auszusprechen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ich hatte am Anfang die Frage aufgeworfen, ob diese Aussage von Jesus nicht so etwas wie ein Rückfall ist in die Werksgerechtigkeit. Müssen wir uns also die Gnade Gottes immer wieder neu verdienen? Nein. Denn Jesus hat seinen Vater ja schon gnädig gestimmt, indem er sein Leben als Lösegeld für uns gegeben hat. Die Barmherzigkeit Gottes erfahren wir nur, wenn wir diesen Freikauf annehmen und für notwendig betrachten. Der Unbarmherzige empfängt keine Barmherzigkeit Gottes, weil er sich selber nicht als erlösungsbedürftig betrachtet. Wer sich selber als Sünder sieht, der verlangt aber immer wieder nach der Gnade Gottes und wird dadurch auch barmherzig im Umgang mit seinem Nächsten. Gelebte Barmherzigkeit ist immer die Antwort auf bereits erfahrene Barmherzigkeit. Hinsehen ist die Antwort darauf, dass Gott sich uns zugewendet hat. Mitleiden ist die Antwort darauf, dass Gott an unserem Leben Anteil nimmt. Anpacken ist die Antwort darauf, dass Gott schon so oft bei uns konkret eingegriffen hat. Verstehen ist die Antwort darauf, dass wir uns von Gott verstanden wissen. Und vergeben ist die Antwort darauf, dass Gott uns in Christus vergeben hat. Und doch enthält diese Seligpreisung auch eine ernste Warnung. Wer Gottes Barmherzigkeit erlebt hat und trotzdem unbarmherzig mit anderen umgeht, der kann die Gnade Gottes auch verspielen. Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn ihr den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und deshalb dürfen wir keinesfalls leichtfertig mit Groll, mit Verbitterung, mit Unversöhnlichkeit umgehen. Wir dürfen aus der Gnade Gottes keine billige Gnade machen, indem wir meinen, dass wir ein Dauerrecht haben, beleidigt zu sein und anderen Menschen grundsätzlich aus dem Weg zu gehen. Umso schöner ist die Verheißung. Diejenigen, die bereit sind, barmherzig mit anderen umzugehen, dürfen auch damit mitrechnen, dass Gott ihnen gegenüber barmherzig ist. Und das ist doch die großartigste Botschaft, die wir uns vorstellen können. Von dieser Barmherzigkeit leben wir. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns vorgelebt hast, was es bedeutet, barmherzig zu sein. Und ich bitte dich, dass du uns damit ansteckst, Herr, dass wir nicht gleichgültig an der Not anderer vorbeigehen, sondern dass wir hinsehen, dass wir verstehen, dass wir mitfühlen, dass wir mit anpacken, wo praktische Hilfe erforderlich ist. Und dass du uns hilfst, auch zu vergeben. Herr, du siehst, wo das in unserem Leben schwierig ist, wo wir verletzt wurden, wo vielleicht auch alte Wunden wieder aufbrechen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns durch deinen Geist die Kraft dazu gibst und dass du uns immer wieder neu in Staunen versetzt, wie großartig und wie gnädig du bist. Und dass dieses Staunen dazu führt, dass wir barmherzig mit anderen umgehen. Bitte segne du uns dabei. Amen.